Okay, vielleicht vorweg, also ich persönlich bin von Herzen überzeugt, eins der schönsten Abschnitte in der Bibel. Gleichzeitig ist mir bewusst, von 11,1 bis 14,40 ist der Abschnitt, der wahrscheinlich die meisten Kontroversen und Streitigkeiten in der Kirchengeschichte hervorgerufen hat. Also bin ich dankbar um das Gebet, was gesprochen wurde für mich. Vielleicht vorweg, das meine ich zutiefst ernst. Wenn jemand irgendwo anders denkt wie ich, ich kann mit dem sehr, sehr gut leben. Und ich möchte betonen, ich persönlich für mich sehe das so, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Und ich möchte gerne wachsen und verändert werden. Und ich hoffe, dass ich in manchen Bereichen in ein paar Jahre anders denke, weil ich reifer geworden bin. Und ich denke, das ist das Zugeständnis, was wir uns alle machen müssen. Wir sind Lernende, wir sind Wachsende. Und wenn mich jemand überzeugt, dass die Dinge anders liegen, dann bin ich der Letzte, der das nicht revidiert. Aber du musst mich überzeugen mit Argumenten aus dem Wort Gottes. Das ist mir das Wichtigste. Wenn das passiert, bin ich immer lernbereit. Und Gott sei Dank predige ich nicht immer nur das Gleiche wie vor 10 Jahren. Das einmal vorweg. Das ist mein Herzensanliegen und das meine ich ernst. Eine Buchempfehlung von Barney Wilson, der Titel ist Ich mich unterordnen. Um ein prächtiges Feuerwerk zu genießen, können Sie entweder geduldig auf Silvester warten oder vor einer Gruppe von Frauen das Wort Unterordnung erwähnen. Ihre verbale Reaktion ist wahrscheinlich ebenso explosiv und farbenprächtig wie die schönsten Feuerwerksrakete oder Wunderkerzen, die man je zu sehen hoffen kann. Wenige Worte rufen solche kontroverse Reaktionen hervor wie das Wort Unterordnung. Vor meiner Bekehrung zum christlichen Glauben, ist ein Auszug aus diesem Buch, war ich Atheist und hatte kaum Erkenntnis von der Bibel. Als junge Gläubige entdeckte ich eines Tages eine Bibelstelle, die lautete, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter als dem Herrn, Epheser 5,22. Mein erster Gedanke war, warum hat Gott ein gutes Buch mit einem Vers wie diesem verpfuscht? Vor meinem geistlichen Auge sah ich mich plötzlich 10 Schritte hinter meinem Mann herlaufen oder, während er geruhsam zu sich zurücklehnte und meine Meinungen im Keim erstickte, gehorsam Weintrauben in seinen Mund fallen zu lassen und jedem seiner Wünsche zu Diensten zu stehen. Mein Mann Frank war andersseitig der Ansicht, Unterordnung sei eine großartige Idee. Er erinnerte mich häufig daran, dass sich viele unserer Probleme förmlich in Luft auflösen würden, wenn ich mich einfach unterordnen und nicht länger ihn herausfordern würde. Damals glich nur eine andere Erfahrung meiner emotionalen Reaktion auf den Gedanken der Unterordnung. Das war die Übelkeit am Morgen, die mich während meiner Schwangerschaft plagte. Bisschen plakativ, bisschen provokant, aber wir werden später sehen, ganz ehrlich. Und ich denke, sie hat recht. Kaum ein Begriff löst so allergische Reaktionen, Übelkeit und Unwohlsein hervor wie der Begriff Unterordnung. Und ich behaupte jetzt einfach mal vorweg, unser Ziel ist, diesen Abschnitt zu erfassen, dass der Mensch einfach nicht ganz generell gesprochen seinen Platz einnehmen will. Er möchte sich generell nicht unterordnen. Das ist das Problem des Menschen. Und ich behaupte, weil das so ist, dass der Mensch nicht seinen Platz einnimmt, darum gibt es in dieser Welt Krieg, Chaos, in den Gemeinden Streitereien und in den Ehen ebenfalls Chaos, Unordnung und Krieg. Und der Hauptschlüsselvers, der wurde gebetet. Und das ist für mich so irgendwie der Tenor. Kapitel 14, 33, was mit mir mitlest, bitte. Denn Gott, nach der Argumentationskette, auf das kommen wir alles im Detail, ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das ist das Zentrale. Gott möchte Frieden, Gott möchte Ordnung. Merkt ihr das Paar? Unordnung und Frieden. Das heißt, dort, wo Unordnung ist, ist Krieg. Das Gegenteil von Krieg ist Frieden, Ordnung, Unordnung. Und er sagt, er ist ein Gott des Friedens, nicht der Unordnung. Das ist ziemlich bodenständig, ziemlich praxisnah. Gott möchte für uns aller Lebensbereiche einfach Frieden. Und er möchte, dass wir in allen Lagen seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und daher ist es in allen Lebensbereichen, in der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, im Alltag, muss ich meinen Platz einnehmen. Um das mal ganz vorweg zu sagen. Gott hat für mich einen Platz und ich darf und soll meinen Platz einnehmen. Der ganze Abschnitt, das werde ich jetzt einfach kurz vor Augen führen, handelt von dem Thema Ordnung. Es geht um Autoritäten. Wie immer, ihr merkt es jetzt schon, Gottes Wort, da passt ja jeder Vers. Dieses Thema wird mit Autorität begonnen. Ganz bekannt Kapitel 11. Mann, Frau, Christus, Christi Haupt, Gott, der Vater im Himmel. Ja, ganze Autoritätentafel. Er erklärt es dann, legt es auf das Zusammenkommen der Gemeinde aus und der Abschnitt hört wieder mit Autorität auf. Es wird jedes Mal im Korintherbrief so ein Thema eingekreist, von vorn bis hinten, wie beim Götzendienst. Der hat angefangen, es gibt gar keine Götzen. Götzenfleisch essen kannst. Und dann am Schluss merke ich, Moment, hinter diesen Göttern könnte sein, dass Dämonen stecken. Also er kreist immer die Thematiken ein. Und das Thema, was jetzt vor uns steht, ein wunderbares. Ordnung. Und es beginnt mit der Schöpfung Mann und Frau, mit einem bedeckten Haupt, einem unbedeckten Haupt von Mann und Frau. Es geht weiter mit Brot und Wein, das Herrenmahl essen, 11,18, es sind Spaltungen unter euch. 11,21, da sind manche hungrig und die anderen sind betrunken und schon vollgefressen. 11,27, die anderen essen, ihr esst und trinkt unwürdig. Wie es ihr euch da versammelt, ihr dacht, da essen im Rahmen des Liebesmahls, ist ja eine wunderbare, schöne Tat, aber da ist Chaos bei euch, da ist Unordnung. Ihr nehmt nicht aufeinander Rücksicht. 11,33 ist eine Ermahnung an die Korinther. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet doch aufeinander. Nehmt doch Rücksicht, schaut, dass nicht diese Standesunterschiede eure fleischliche Gier, nehmt Rücksicht, habt Ordnung unter euch. Und alles, was ihr tut, 14,40, bei den Gaben, dann beim Zusammenkommen, wie das alles abläuft, ist in Ordnung und Frieden. Kapitel 12, Vers 15, ein Fuß ist nicht Hand, gehört er deswegen nicht zum Leib. Vers 16, das Ohr ist nicht Auge, gehört er nicht zum Leib. 12,17, der ganze Leib wäre nur Auge, wo wäre das Gehör? Der ganze Leib Gehör, wo der Geruch? Elisab 12,21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die, die uns weniger ehrbar am Leib zu sein scheinen, umgehen, geben wir mit größerer Ehre. Unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre erwiesen. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Jeder auf seinem Platz, die Gemeinde verglichen mit Gliedern von einem Leib, die in einer Symphonie zusammenwirken, wo nicht Chaos ist, wo nicht irgendwie man sich gegenseitig blockiert, man braucht sie gegenseitig. Es ist alles geordnet, alles richtig platziert am Leibe. Nase, Auge, Hand, Ohren. Das Gleiche dann in der Anwendung dieser Gaben. Er redet dann vom Reden in Sprachen. 14,23, genau zum Thema passend. Wenn ihr nun zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, wie werden sie sagen, dass ihr von Sinnen seid? Ihr müsst doch die Dinge erklären. Wenn die Sprachenbegabung da ist, ich bin überzeugt, zutiefst überzeugt, es geht um klare Sprachen. Wenn man das verfolgt von der Apostelgeschichte her, weiß man, um was es geht. Man muss die Bibel im Kontext studieren. Okay, wenn diese Begabung da ist bei euch nun, dann legt sie es aus. Es soll Ordnung sein, es soll die Dinge verstehen. Der andere denkt sich, ich komme einer, denkt, das ist ein Wahnsinn, was ist denn da los? Ein Durcheinander. Und so merkt er aber, wenn es übersetzt wird, da ist Ordnung. Und er fällt durch das gepredigte Wort nieder und bekehrt sich vielleicht an Ort und Stelle. Es soll Ordnung herrschen bei euch. Er ist ein Gott der Ordnung. In diesem Zusammenhang, 14,34, so sollen auch die Frauen in den Gemeinden schweigen, wie es ihnen nicht erlaubt ist zu reden, sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. 14,40, alles geschehe anständig und in Ordnung. Und wo Ordnung herrscht, ist Frieden, 14,33. Er ist ein Gott des Friedens. Also das ist im ganzen Thema, zieht sich das durch. Es geht um Ordnungen. In allen Lebenslagen. Und mir tut das persönlich sehr, sehr weh, dass in der Gemeinde das oft dann nicht passiert. Das passiert in der kleinen Zelle nicht. Und wenn es passiert, wie schön. Es passiert oft unter Gemeinden nicht. Mir tut das von Herzen weh. Bei euch in Deutschland, ich nenne keine Namen. Das liegt mir völlig fern. Ich gebe auch niemandem die Schuld, weil es liegt mir auch fern, hinter die Kulissen zu schauen. Aber da gibt es Männer, die geben ihr Leben für die Gemeinde Gottes. Die legen die ganze Arbeit zurück, reisen herum weltweit, gründen Gemeinden in Deutschland, im bayerischen Bereich. Und dann gibt es Streitigkeiten und Schwierigkeiten und auf einmal lädt man den Bruder X nicht einmal noch ein. Das tut mir so weh, ganz ehrlich gesagt. Das gibt es doch eigentlich gar nicht, menschlich gesehen. Weil wir unseren Platz nicht einnehmen. Drum herrscht oft Chaos, auch in den vielen Ehen. Und die christliche Gemeinde ist nicht verschont. Der Zeitgeist, wo es durcheinander geht, wo die Beziehungen gestört werden, wo man seinen Platz nicht einnimmt, das kommt alles in die Gemeinde. Wie wichtig ist dieses Thema? Und die große Frage, wie bekomme ich Ordnung? Wie kriege ich Frieden? Und ich behaupte einfach, das Thema ist ja ein geistlicher Mensch. Der geistige Mensch, der weiß, wo er die Weisheit hernimmt, wo er die Quelle anzapft. Der geistige Mensch, der fegt den Sauerteig aus und lebt heilig in seinem Leib vor dem Herrn. Der geistige Mensch, der geistliche Mensch, von Gottes Geist durchdrängt, der weiß um die Freiheit Bescheid, der weiß, wo die Freiheit enden und ist ausgerichtet auf seinen Herrn. Und der geistliche Mensch, der lernt es, sich einzuordnen. Der weiß genau, das ist mein Platz, das ist mein Bereich. Dort bin ich von Gott hingesetzt. Dort möchte ich mich einordnen. Dort möchte ich gerne Platz nehmen. Das gibt es nichts Schöneres, als mir den von Gott zugedachten Platz einzunehmen. Und das ist für unsere Zusammenkunft wichtig. Bei den Korinthern, das muss Wahnsinn gewesen sein. Stell dir vor, du bist vollgefressen, du speibst dich schon fast an, weil du bis oben steht. Und der andere kommt rein und hat nur einen Hungerbauch. Wie tragisch muss sowas sein, wenn auch das praktische Leben in der Bibelstunde, beim Zusammenkommen, bei euch am Sonntag, wenn da ein Durcheinander ist, wenn man sich da nicht schätzt, wie tragisch in der Ehe. Und meine Frau und ich, wir haben relativ viele tragische Schicksale, aber ich möchte immer die Christen ermuntern, auch in die Eheprobleme. Mit Gott geht's vorwärts. Wir haben hoffnungslose Situationen, begabte Menschen, Älteste, die zurücktreten, nach 10 Jahren, wo der Mensch schon lange die Hoffnung aufgegeben hat, Gott macht gut. Dort, wo der Mensch sich an Gott binden möchte, wird's gut. Ja. Und gibt's Hoffnung, wo der Mensch überhaupt keine Hoffnung hat, gibt's so schöne Geschichten auch bei uns in der Gemeinde. Ich möchte euch da ermuntern. Und das Herzstück von aller Ordnung, ihr kennt das, oder? Was ist das Zentrale, der zentrale Text bei der ganzen Ordnungsgeschichte? Bei mir hat man das vorgelesen, bei meiner Hochzeit, da war ich noch nicht gläubig, hat es die Schwiegermutter vorgelesen, das hohe Lied der Liebe, keine Ahnung gehabt. Da ist genau drinnen, in diesem Kontext, da lesen wir jetzt ein paar Verse, das muss man. Kapitel 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, die Liebe bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Das ist der Motor, das ist das Herzstück bei allen Lebensbereichen. Wenn ich Ordnung mit der Motivation der Liebe lebe, dann könnte man jetzt zum Predigen aufhören. Können wir einfach aufhören und es wird alles gut. Ich bin zutiefst überzeugt. Das Ziel, wir lesen jetzt einen Text, der ja Dinge ganz gut beschreibt, Kapitel 11, die ersten 16 Verse. Zum Ersten für die Ordnung. Ich lobe, Vers 2, dass ihr, also so beginnt der ganze Abschnitt, dass ihr in allem meiner gedenkt, ein Gedenk seid und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes, des Weibes Haupt der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupte hat, denn er sein Haupt, jedes Weib oder jede Frau. Man soll sich nicht an dieser alten Übersetzung stoßen, bitte. Aber das betet oder weissagt mit unbedecktem Haupte, entehrt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn ein Weib oder eine Frau nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für ein Weib schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasst sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Das Weib aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib vom Manne. Denn der Mann wurde auch nicht um des Weibes willen geschaffen, sondern das Weib um des Mannes willen. Darum soll das Weib eine Macht auf ihrem Haupte haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn gleich wie die Frau das Weib vom Manne ist, also ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott bete? Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar, das werden wir gleich erklären dann, geschmücktes Haar, langes geschmücktes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Wenn aber ein Weib langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt des Schleiers gegeben ist. Wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Versammlung Gottes. Also mit dem Sündenfall, wir müssen ganz vorne anfangen, ist Chaos, Krieg und Unordnung in diese Ehe gekommen. Und ich habe jetzt nachgerechnet, ich habe meine Frau 96 kennengelernt und ich lebe jetzt im 30. Jahr unter einem Dach mit meiner Frau. Und wir haben heuer Silberhochzeit. Und in meinem Leben, vor meiner Bekehrung, war in unserem Leben Chaos, Streit und Krieg. Ihr habt das beherrscht, mir einfach, manche Männer beherrschen das einfach umdrehen und nichts mehr reden. Einschlafen, für die Frau ist das furchtbar. Ich habe mehrmals gesagt, ich gehe jetzt, mir reicht's. Also in unserem Dasein vor unserer Bekehrung war wirklich Chaos, Streit und Chaos. Und ich bin am Lernen, ich bin immer nur Lernender. Ich lerne von Herzen, was das ganze Neue Testament, nicht nur dieser Abschnitt sagt, dass ich meiner Frau ein guter Mann bin, ein Haupt bin. Irgendwie, das Wort Führer ist also belastet. Einer, der irgendwie positiv vorsteht. Jemand, der Verantwortung übernimmt. Und ich habe gelernt, das ist eben nicht, ich bin der Obersoldat und sie ist der Sklave. Oder wie die Frau das beschrieben hat, so der letzte Putzfetzen. Meiner Meinung nach, bei mir reift es mehr und mehr nach Studium des Hoheliedes, es ist König und Königin. Es ist Mann und Frau, es ist eins, es ist eine Einheit. Das ist ja nicht mein Fußabstreifer. Das hat der Mann aber von Herzen zu lernen, für seine Frau da zu sein, sich zu bemühen, das Maßstempo nach meiner Frau zu richten. Meine Frau leidet zu der Frauenzeit immer an Kopfschmerzen. Sie hat halt von mir von Herzen freigekriegt, sie wird sich einfach ausrosten. Okay. Am Anfang haben wir gedacht, das gibt es ja nicht. Kann ich auf Freizeit fahren und meine Frau ist da nicht dabei. Man lernt als Mann irgendwie Rücksicht zu nehmen. Man lernt als Mann irgendwie liebevoll zu sein. Man lernt aber als Mann irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Sagt, da gehen wir hin, da geht es nach vorne. So ist mein Verständnis. Und meine Frau lernt über die Jahre, ich bin dem Franz zur Seite, ich bin eine Hilfe, wir kämpfen gemeinsam, ich bin eine Unterstützung, ich bin helfend zur Seite gestellt. Und ich meine das ernst. Und ich bin so glücklich, ich war auf einer Jugendfreizeit und dann hat mein junger Mann, der in der Ehe kurz vor dem Verloben war, mich gefragt, Franz, jetzt wollen wir schon so ganz ehrlich miteinander reden, wie geht es denn dir in der Ehe? Gell? Also die persönlichen, direkten Fragen sind oft die besten. Und ich habe dann ganz ehrlich erzählt so die Geschichte und habe aber gesagt, wir sind total am Lernen und ich bin total verliebt, ich liebe meine Frau. Und in dem Moment hat mein Handy geklingelt und ich habe es ihm gleich beweisen können. Meine Frau hat mich am zweiten Tag, wie ich weg war, schon vermisst. Ich liebe dich, Schatz. Das ist ein sehr persönliches SMS, aber schau. Also wie schön, wenn man das wirklich lernen darf. Mit Gottes Hilfe, wenn das Realität ist. Und um das auszudrücken, dass zuerst bei Franz und Carina Chaos und Krieg herrschte und plötzlich mit der Bekehrung lernt, über längere Zeit jeder seinen Platz einzunehmen vor Gott, hat sich Gott zwei Symbole ausgedacht. Ein unbedecktes Haupt und ein bedecktes Haupt. Das ist eigentlich gar nicht so tragisch. Und diese zwei Symbole zeigen diese wunderbare Ordnung. Die zwei Symbole zeigen, dass, ich sage das ganz bewusst, so steht es da, dass Mann und Frau unter der Autorität Gottes sind. Vers 4 steht, jeder Mann, der betet oder weissagt, das gefällt mir ganz gut, und etwas auf dem Haupt, der hat entehrt sein Haupt. Jedes Weib, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Da steht immer beten und weissagen, ist euch das aufgefallen? Ich habe mich ganz lange damit auseinandergesetzt. Wir haben ganz lange studiert, viele Literatur gelesen, ich kenne die ganzen Kontroversen schon. Und mir gefällt es insofern so gut, weil Weissagen ist einfach von Gott her die Dinge reden und beten ist einfach mit Gott in Gemeinschaft treten. Darf ich das so einfach sagen? Das heißt, ich gehe zu Gott, ich rede mit ihm, ich bete. Und Weissagen ist, dass ich von Gott, von seiner Gegenwart was mit rauskriege. Das heißt, Weissagen und Beten ist ganz einfach, irgendwie mit Gott in Gemeinschaft sein. Er redet mit mir und ich rede mit ihm. Ich bin jetzt mit Gott in Gemeinschaft, das ist gar nicht so kompliziert. Und da drückt man irgendwie ganz eine neue Ordnung aus mir zwar. Wie schön ist das in der Ehevorbereitung? Ich bin so glücklich oft auch über meine Nachbarn. Das ist ein junges Ehepaar mit 3 kleinen Kindern, mit denen haben wir gemeinsam ein Haus gebaut. Den Bruder haben wir gebeten mit in die Leitung. Es ist klasse, wenn die Brüder irgendwie hingegeben da wachsen und ich bin da ganz begeistert. Ich bin ein Fan von dem, dass die Jungen herzu dürfen. Und wenn Menschen, die so aufwachsen, von dem geprägt sind, das dann wirklich leben, das ist ein Traum. Du merkst, da ist ein Ehepaar, da ist wirklich Frieden. Er geht vorwärts, er nimmt aber Rücksicht. Sie ist die Frau zur Seite. Das ist ein Schauspiel, das ist wunderbar. Also für mich gibt es nichts Schöneres zu sehen, schön anzusehen, auch für Außenstehende. Und die Welt, der Engel, die unsichtbare Macht, die werden sich alle wundern. Was ist da los? Wieso funktioniert das da jetzt auf einmal? Da war doch immer Krieg, mein Franz. Das möchte ich auch betonen, bedecktes und unbedecktes Haupt sind, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, nur Symbole. Du brauchst von mir keine Angst haben, ich werde mit niemandem streiten. Es sind nur Symbole. Aber ich muss gleichzeitig festhalten, die Taufe ist auch nur ein Symbol. Durch die Taufe wird auch nichts anders bei mir. Ich werde nicht heiliger und nicht weniger heilig, nach meinem Taufverständnis. Genauso ist Brot und Wein, da passiert nichts. Ist kein Zaubertrank, außer ich habe zum Morgen irgendein anderes Mittel drinnen. Es passiert nichts. Es sind nur Symbole. Aber nichtsdestotrotz, es sind Symbole. Wenn ich so eine Struktur anschaue, manchmal muss ich beim Paulusbrief, manchmal muss ich eine Struktur machen, weil es heißt denn, darum denn. Das heißt, ich muss mein Hirn einschalten und irgendwie die Dinge begreifen. Es geht los und sagt im Vers 3, Christus Haupt des Mannes, Weibeshaupt der Mann, Christus Haupt Gott. In unserer Bibelrunde, in unserem Haus, haben wir gestern erzählt, seit 5 Jahren sind wir dort, im Herbst ist die Bibelrunde losgestartet, evangelistisch. Der Herr hat es total irgendwie geschenkt, es waren 50 Leute in unserem Wohnzimmer, die Hälfte Ungläubige, dann ist eine Bibelrunde entstanden. Und eine Frau aus der Runde und der Mann hat dann das erste Mal das gelesen, hat sie gedacht, juhu. Dann habe ich so, Moment einmal, du bist Haupt, juhu, hast du weitergelesen? Hast du das fertig gelesen, den Vers? Du bist nicht das Maß aller Dinge, juhu, gell? Ober dir steht auch jemand. Ah ja, genau, hat er nicht ganz fertig gelesen. Also manchmal glauben die Männer, sie werden jetzt Oberhaupt, gell, so. Oberhaupt. Ich kann sagen und tun und lassen, was ich will. Der hat überhaupt nichts verstanden, der Mann. Gar nichts. Weil, und er steht nämlich unter der Autorität Gottes. Genauso steht es da. Das finde ich irgendwie schön. Du bist als Mann nicht das Maß aller Dinge. Christus ist das Maß aller Dinge. Und dann fällt das Nächste auf. Manchmal denkt man, Christentum ist wie in der Firma. Da gibt es den oberen Chef, dann den Abteilungschef und dann aus der kleinen Gruppe den Chef und irgendwann ist die Putzfrau. Aber da ist Mann, Frau und dann steht am Schluss steht Christus. Das ist keine Hierarchie wie in der Firma. Es ist eine Herzensabhängigkeit und Gott, der Herr Jesus, da erwähnt als Haupt, der sich untergeordnet hat, zeigt, wie das funktioniert. Ihr kennt die Verse, aber ich zitiere sie trotzdem. Johannes 8, 29, und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige getan habe. Er wird als Prototyp erwähnt. Ich habe mich als Mensch auf dieser Erde einfach untergeordnet. Manchmal war es ganz hart. Der Höhepunkt war wahrscheinlich der Garten Gethsemane. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe mich als Mensch völlig dem Vater im Himmel untergeordnet. Johannes 11, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich gesagt. Damit alle merken, dieses Schauspiel, wie sich da der Jesus als Sohn unterordnet. Die Menschen sollen das irgendwie sehen. Und es ist tatsächlich so, gell? Vielleicht vorher das, Gottes Methode, Menschen im Gehorsam an sich zu binden, ähnelt der, mit der die Planeten auf ihren Bahnen sind. die Planeten auf ihren Bahnen. Und Gott lässt seine Kinder einfach frei. Wir sehen keine Kette, die diese schimmernden Welten davon abhält, sich von ihrem Zentrum zu entfernen. Sie werden von einem unsichtbaren Prinzip gehalten. Und so werden erlöste Menschen durch das unsichtbare Band der Liebe, Liebe zu dem Herrn, der sie erkauft hat, zu einem gerechten, gottesfürchtigen, nüchternen Leben gebracht. Die Liebe Gottes drängt mir, die hat den Herrn Jesus, die Liebe zum Vater hat ihn gedrängt, das da, was Gott im Himmel möchte. Ich finde das einmal ganz wunderbar. Und ich sage das jetzt einmal so ganz praktisch. Wenn jemand diese Ordnungen nicht lebt in der Gemeinde, wenn jemand die Ordnungen nicht lebt in der Ehe, wenn man zuschaut, darf ich so sagen, es ist schändlich, es ist eine Schande. Es ist eine Schande. Genau wie es da steht. Eine Frau, die das nicht tut, es geht nicht ums Symbol, sondern es geht um das, was hinterm Symbol steht. Das ist eine Schande. Und umgekehrt auch. Wenn wir nicht so leben, dann ist das entwürdigend, dann ist das ehrlich gesagt beschämend. Sein Argument ist, dass eine Geschorene, Vers 4 und 5, einfach, wie soll man sagen, schändlich ist, sagt er wortwörtlich. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Bildern geht. Mir geht es so, ist mein Empfinden, da ist man geprägt, das ist eine Kulturfrage. Aber Gott sei Dank ist es in unserer Kultur nur so, in meinem Empfinden schon, wenn ich einen Mann anschaue, ist es schon keine Schande mehr für mich, Glotzen zu haben, weil das haben schon so viele, das haben wir geprägt. Schau, ihr Frau, reißt es mir. Wisst ihr, in eurem im deutschen Bundesgesetz steht ein Paragraph, deutsches Bundessozialgericht stellt einen totalen Haarverlust bei einer Frau eine Behinderung, Paragraph 33 Absatz 1 und so weiter. Im genannten Fall, da ist eine Klägerin, seit dem 13. Lebensjahr krankheitsbedingte, nicht behandelte totale Haarlosigkeit. Im genannten Urteil wird ausgeführt, dass Kahlköpfigkeit bei Frauen eine entstellende Wirkung hat, so sagt man das gesetzesmäßig bei euch in Deutschland, und es einer Frau erschwert oder gar unmöglich macht, sich frei und unbefangen unter Mitmenschen zu bewegen. Eine kahlköpfige Frau zieht naturgemäß ständig alle Blicke auf sich und wird zum Objekt der Neugier. Dies hat in aller Regel zur Folge, dass sich die Betroffene aus dem Leben in der Gemeinschaft zurückzieht und zu vereinsamen droht. Ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist beeinträchtigt. Man hat irgendwie den Eindruck, das ist irgendwie nicht in Ordnung, das ist eine Schande, irgendwie ist das komisch. Und das war damals in der Kultur auch so. Möchtest du kahl geschoren werden? Nein! Und sagt Paulus, dann bedeck dein Haupt. Er fängt an in der Schöpfung und er sagt, Gott hat sich eine Ordnung ausgedacht. Übrigens, er endet mit dem und sagt, Vers 16, wenn jemand es gut dünkt, streitsüchtig zu sein, wir haben solche Gewohnheiten nicht. Ich denke nicht, dass das heißt, du ziehst das ganz anders, du ordnest dich nicht unter und das Kopftuch ist für dich völlig egal. Wir streiten über das nicht. Es wäre für mich völlig widersinnig, dass Gott ein ganzes Kapitel erklärt mit den und den und den und sagt, aber du kannst das so sagen oder so sagen oder so sagen. Er würde damit sagen, das war üblich so, wir streiten über das nicht. Das war in der ersten Zeit normal, ist mein Verständnis von diesem Vers, mein ganz persönlicher. Und ich erkläre, dass ich glaube, dass es, oder ziemlich zutiefst überzeugt bin, dass es keine historische Argumentation gibt. Das ist recherchiert. Juden sind Gott begegnet, bedeckt in der Synagoge. Die Frau immer bedeckt. In manchen Bereichen hat sie das Kopftuch runter dürfen, den Schleier. Römer, das waren die drei vorherrschenden Kulturen zur Zeit des Schreibens. Römer, wie ist der Mann den Göttern begegnet und hat geopfert? Er verhüllte sich. Die Frau hat sich auch verhüllt. Griechen sind barhäuptig, das heißt nicht bedeckt zum Opfern, zum Begegnen ihrer Götter gegangen und die Frau ebenfalls. Meine Frage, in diesen drei vorherrschenden Kulturen, gibt es da irgendwo dieses Modell? Ist da irgendwo das Modell auf? Nein. Das heißt, für mich war das irgendwie ganz wichtig zu sehen. Das war nichts Kulturelles. Die Christen haben sich bekehrt in Korinth. Juden, Heiden, ein Völkergemisch. Erste Megachurch. Und sie haben lernen müssen, hey, sei ein Haupt, lern doch, wie der Franz. Du warst früher ein Tyrannosaurus Rex und jetzt lern doch endlich ein liebevoller Mann sein, der nach vorne vorsteht. Das haben die damals genauso lernen müssen. Und die Frau sich unterordnen. Und denen hat man die Symbole einfach gelehrt. Das war normal. Gesagt, das ist das Symbol dafür. Es geht mehr um das, was dahinter steht. Gell? Also wie ein Symbol. Ich hoffe, ich hätte es nicht immer Kopf durch oder irgend so. Ich bin davon überzeugt, ich mache niemandem einen Druck, weil sie es bei meiner Frau erlebt haben. Wie gut ist es, wenn die Dinge von Herzen geschehen? Wie gut ist es, wenn die Wirklichkeit hinter dem Symbol wichtiger ist, wie das Symbol ist? Was nützt es, wenn ich das Symbol habe? Das hat mir gestern gut gefallen, der Daniel hat den Begriff, habe ich noch nie gehört. Gell? Wie es einem am Anfang Christen hat, bei den Kopftuch-Minirock-Gemeinden. Ich habe mir gedacht, ja genau, irgendwie, du hast das Kopftuch schön brav aus, auf der anderen Seite lässt du irgendwie das quasi die Sau raus oder so, gell? Genau, es geht um ein Symbol und das Wichtige ist die Wirklichkeit hinterm Symbol, okay? Und die Wirklichkeit, die haben die ersten Christen lernen müssen. Ich möchte mich einordnen. Und das zeigt mir, es war überhaupt kein kulturelles Argument. Das kannst du ehrlich gesagt abhacken. Das nächste, das ist für mich das Hauptargument. Vers 7, er sagt, der Mann ist das Bild oder der Abglanz oder die Herrlichkeit Gottes. 11,7, und die Frau ist des Mannes Abglanz oder Herrlichkeit. Also ein Abglanz, das Wort, was da steht, ist ein Bild, eine sichtbare Repräsentation von etwas. Das heißt, wenn ich einen Mann anschaue, soll ich irgendwie merken, wie Gott ist. Gott hat Empfinden, Gott hat Vorlieben, Gott möchte Beziehungen, Gott ist geschaffen zum Herrschen, im positiven Sinne. Wenn jetzt der Mensch angeschaut wird, der Mann angeschaut wird, dann soll er das präsentieren, repräsentieren. Das heißt auch das Wort Herrlichkeit, Doxa, das Griechische heißt Ruhm, Herrlichkeit, Ehre. Es mündet in Lob und Ehre. Schaut diese Herrlichkeit an. Das wäre irgendwie das Ziel. Die Frau, steht in Vers 8, ist vom Manne genommen. Sie soll die Herrlichkeit des Menschseins zeigen und präsentieren. Wie Herrlichkeit ist es? Gott hat einen Menschen geschaffen, eine Einheit. Und wie genial ist es? Sie sollte seine Herrlichkeit zeigen. Und tatsächlich, in die Sprüche heißt, habe ich schon lange auswendig gelernt, ein wackeres Weib ist des Mannes Krone, aber ein schändliches ist wie Wurmfraß in den Gebeinen. Jetzt meine ich, es ist buchstäblich so, manche sind mit ihren Frauen, ihrem Finz auch von tiefstem Herzen so, wie mit einer Krone geschmückt, mit meiner Frau, bin so glücklich. Manche Männer leider haben Wurmfraß in den Knochen, es tut mir leid. Viele haben die Absichten Gottes nicht verstanden. Bei vielen Christen ist es nur aus dem Buch weiter zitiert, eine Kurzversion. Sie schreibt, Bunny Wilson, sie war vor dem Schaukasten und dann hat sie ein Brautkleid gesehen. Und die kleine Tochter, die Laune, die war nur so ein kleiner Zwerg. Und bleibt vor dem Schaufenster stehen und denkt sie, wow, dieses Brautkleid. Und sie hat in ihrer Fantasie die Tochter mal 10 Jahre später dann gesehen, mit 20, 25, wird die Laune heiraten und sagen, schau, so ein Brautkleid würde es gefallen. Die Tochter, die Laune, sagt, ich heirate nie. Also sie sagt, das ist jetzt, gell. Kurz aufgewacht von ihrem Traum, 10 Jahre später. Also ich dachte, vielleicht ist irgendwas über die Leber gelaufen. Wir waren schon so lange im Kaufhaus, so lange unterwegs. Ich frage es nach 10 Minuten wieder. Nach 10 Minuten fragt die kleine Laune, gingen sie wieder beim Schaufenster vorbei. Ich heirate nie. Sagt die Mutter, wie kommst du zu dem? Weil ich möchte nicht, wie du, ständig vom Papa unterdrückt werden. Mir alles sagen lassen müssen. Die Mutter, der bleibt der Atem weg. Mir sagt der Papa überhaupt nichts. Ich bin völlig freiwillig heute auf der Einkaufstour. Ich habe den Papa nicht gefragt, ob ich heute im Einkaufszentrum sein darf. Doch, du musst immer den Papa fragen. Das gefällt mir nicht und das gefällt dir nicht, hat die kleine Tochter gesagt. Das war wie ein Stich ins Herz. Die Bunny Wilson hat gemerkt, und da ist dann ganz ehrlich, man hat gemerkt, die kleine Tochter hat mich aufgedeckt, sie hat in mein Herz durchleuchtet. Sie hat gemerkt, mein christliches Unterordnen war nur eine äußere Form. Und im Herzen war es nie der Fall. Das habe ich so gut gefunden, so ehrlich gefunden. Von dem Tag hat sie die Frage der Unterordnung ein bisschen überdacht. Und leider gibt es ja zu diesem Thema eben, weil man es so falsch versteht, einen Haufen Christenwitz. Jetzt lese ich euch einen Witz vor, gell? Im Korps der Heilsarmee bin ich nur Soldat, sagte der Salutist. Aber zu Hause, seine Brust schwellt an, zu Hause bin ich der Oberst. Dann fügte er jedoch kleinlaut hinzu, aber wer konnte ahnen, dass ich einen General heiraten würde? Dort steht, es steht im Text, Vers 9, dass die Frau, ich weiß nicht, ob man das bei euch predigen darf, ich predige es, weil es da steht, dass die Frau um des Mannes willen geschaffen ist. Das sagt der Text, da ist nichts Historie, da ist nicht Korinth, da ist nicht irgendwas. Das ist von Anfang an klar in allen Schriften. Der Mann, die Frau ist um des Mannes Willen geschaffen. Und wie schön ist es, wenn ich von Herzen diesen Platz einnehme. Und wenn der Mann von Herzen begreift, ich bin geschaffen, um Gottes Herrlichkeit darzustellen. Und die Frau begreift, ich bin von Herzen da, um diese neue Einheit des Menschseins darzustellen. Wir gemeinsam zeigen was ganz was Wunderbares. Das ist gar kein Ober- und Unterspiel, merkt ihr das? Es ist kein Ober- und Unterspiel. Wenn du das immer nur denkst, weiß nicht, wie ich helfen kann. Die unsichtbare Welt, die bringt als nächstes ins Spiel. Die staunt. Die Engel, Vers 10, darum, es sind Argumente, gell? Darum soll die Macht um der Engel willen auf dem Haupt sein. Die staunen, sagen, wie gibt's das? Da war früher Chaos und jetzt ist Ordnung. Die lernen sich lieben. Jetzt sind schon 10 Jahre Ehe ins Land gezogen und die haben sie nur gern. Die Engel wundern sich, warum sind die Engel gefallen? Was war das Problem? Autoritätsproblem, Unterordnung. Und jetzt merkt man, wie Gott der Erlösungswerk geschaffen hat. Er dringt auch ein in Raum und Zeit, erlöst die Menschen. Die Engel schauen, was ist da jetzt passiert, gell? Stell dir vor, da ändert sich was. Ja, Wahnsinn, da sind Ehepaare, die sind glücklich, das funktioniert. Da gibt es Gemeinden, da ist Ordnung, da ist Frieden, die präsentieren Gottes Herrlichkeit. Was ist da los? Die schauen dazu, gell? Sein nächstes Argument. Wenn man als englische Frau in den Königspalast geht, dann hat man Hut zu tragen. Und du würdest als englische Frau nicht bei der Königin erscheinen. Ohne Hut. So ist die Frage natürlich, warum respektieren wir nicht die Wünsche unseres Gottes? Die Textstruktur gefällt mir total weiter. Kapitel 11, Vers 11 und 12. Er sagt, es geht überhaupt nicht um eine Wertung. Schau mal, lieber Mann, wenn es eine Frau nicht geben würde, Franz, dann würde es deine Mutter nicht geben, dann wärst du nicht geboren, du hättest dich nicht bekehren können, dann wärst du auch nicht letzten Endes im Herrn. Also das ist sein nächstes Argument. Er sagt, es geht ja gar nicht irgendwie in der Folge um Ober und Unter, um Wertigkeit. Es geht ja nur um Aufgaben. Ich habe mir ja was gedacht bei der ganzen Geschichte. Das finde ich irgendwie so wunderbar. Und meine Erkenntnis bis heute, meine Erkenntnis ist Stückwerk, treffend gefällt mir total das, da schreiben junge Christen, die sind von klein auf mit dem aufgewachsen, Konfirmanden im Unterricht, haben sie es immer lustig gemacht, warum ist quasi die Eva aus der Rippe des Mannes, das ist schon ein bisschen Überlegenheitsgefühl der männlichen Daseinsbürger, doch seltsam kam es uns schon vor, man muss wohl erst verheiratet sein, um die Wahrheit dieses Bildes zu erfassen, ohne Eva fehlt dem Mann etwas, er ist ein Invalide, schreibt der Text. Viele Ausleger haben sich Gedanken darüber gemacht, warum Eva ausgerechnet aus seiner Rippe gemacht ist. Die überzeugendste Erklärung ist wohl diese, Eva ist nicht aus dem Kopf des Mannes gemacht, weil sie nicht über ihm stehen soll. Aber sie ist auch nicht aus seinem Fuß gemacht, damit er auf ihr herumtrampelt. Eva ist aus seiner Herzensgegend genommen, damit sie als gleichberechtigte Partner neben ihm stehe und seinem Herzen nahe sei. Ich habe ein ganzes Jahr lang mich mit dem Hohelied beschäftigt, ausführlichst. Und das ist mein Ergebnis. König und Königin. Das ist mein Ergebnis, wenn ich die Schöpfung anschaue, als Mann und Frau, als einen Menschen. Und jetzt sage ich ganz was Persönliches. Das sage ich noch nicht so lange, weil ich lerne ja auch dazu. Aber wie soll ich das am besten ausdrücken? So wie es mir im Herzen liegt. Man hat in christlichen Köpfen drinnen, der Mann ist für die Ordnung zuständig. Die Frau ist für die Liebe zuständig. Ich behaupte es umgekehrt. Wo geht Autorität aus? Jetzt denkt mal über das nach, was ich euch sage. Ich habe es vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch noch nie. Autorität geht von unten aus. Wenn wir als Volk Gottes unserem König nicht die Autorität geben, er nimmt sie sich nicht mit Gewalt. Er nimmt sie sich nicht mit Gewalt. Er wartet auf ergebene, freiwillige Menschen, die sich von Herzen unterordnen. Autorität geht vom Volke aus. Die Autorität deines Mannes, die geht von dir aus, liebe Frau. Es ist umgekehrt. Die Frauen sind für die Ordnung zuständig und der Mann ist für die Liebe zuständig. Und das Neue Testament bestätigt mir, wenn du alle Lehrbriefe liest, die sagen, ihr Männer, was steht dort? Liebet eure Frauen. Hey, das ist mal ganz was Neues, gell? Ich bin zuständig für die Liebe daheim. Habt ihr mich gehört, ihr lieben Männer? Die Frauen können kurz ausschalten. Die Männer sind dafür zuständig, für die Liebe zu Hause. Ich bin voll gefordert. Und die Frauen sind dafür zuständig für die Ordnung. Wenn du deinem Mann nicht den Platz gibst, den er einnehmen soll vor Gott, dann wird er ihn auch nie kriegen. Und praktisch sagt man natürlich, okay, wir reden immer vom Ideal, lieber Franz. Das klingt alles so ideal und theoretisch. Ich behaupte, dass man immer von dem ausgeht und bei sich selber anfängt. Ich habe das so formuliert, Liebe, wenn deine Frau, lieber Mann, ein feuerspeiernder Hausdrache ist, liebe sie bedingungslos. Wenn dein Mann, so wie ich früher war, ein Tyrannosaurus Rex ist, ein ekliges Monster, fang einmal an, die einfach unterzuordnen, wertzuschätzen. Dieses bedingungslose bei sich selber anfangen ist für die Praxistauglichkeit das A und O. Das würde ich euch gern von Herzen mitgeben. Die Haarstile, das vielleicht nur als letztes Argument. Es ist nicht anständig, das ist relativ. Überhaupt, was ist langes Haar? Darf ich euch das griechische Wort? Ist Kome, und da steht es so im Lexikon beschrieben, es bezeichnet das Haupthaar als einen Schmuck und Zierde. Im Griechischen gibt es ganz viele Wörter für Haare. Zottiges, langes Haar, wallendes Haupthaar und so weiter. Kome heißt nicht unbedingt langes Haar, weil die einen sagen, meine Haare sind so lang, ist das jetzt schön oder schlecht? Was ist? Das ist so relativ. Das griechische Wort meint ein langes Haar, aber es meint geschmücktes Haar. Wenn ich nämlich das verstehe, dass die so ausgeschaut haben, dann verstehe ich, um so ein Haar zu haben, nämlich Kome, ein geschmücktes Haar, da ist die Länge inkludiert, weil sonst kannst du es so nicht machen. Okay? Und das meint er. Weil ihr seid ja die Haare anstatt eines Stola, einer Schleier, einem Blickfang. Eine Frau mit so langen, schönen Haaren, sage ich, wow. Okay? Schön. Oder irgendwie schön auftubiert oder wie immer. Es ist ein bisschen kulturabhängig, würde ich sagen. Aber das, was da steht, ist genau da gemeint. Und ist euch aufgefallen, wer ist die Herrlichkeit Gottes? Der Mann. Wer ist die Herrlichkeit des Mannes? Die Frau. Wer ist die Herrlichkeit der Frau? Steht im Text. Ihr Haar. Es ist immer das gleiche Wort, immer herrlich, immer dieses gleiche Wort, immer das gleiche griechische Wort. Wessen Herrlichkeit ist sichtbar? Die vom Mann. Da. Na? Die Herrlichkeit von Mann ist bedeckt. Die Herrlichkeit von der Frau ist bedeckt. Bei dem ganzen Schauspiel soll was herauskommen? Seine Herrlichkeit. Das ist das Wunderbare an der Geschichte. Seine Herrlichkeit soll rauskommen. Gut, das so nebenbei. Die Summe der Argumente soll dich einfach veranlassen, über die Dinge nachzudenken, vielleicht neu nachzudenken, vielleicht bestätigt oder bestärkt zu werden, wie auch immer. Es geht um Ordnung. Leider verirren sich Christen dann in der Praxis und man macht wieder so Regelwerk und hat es mit Herzen nicht verstanden. Fragt dann der Schreder, hier ist er von 2000 da oben, der Wind bläst, es hat minus 22 Grad, er hat gerade einen Hauben auf, darf er beten? Nein, darf er nicht beten, weil er Hauben auf, gell? Ja, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen übertrieben. Meine Frau liegt in der Badewanne, sie würde gerne ein Gebet sprechen, kann nicht beten, weil sie hat gar keinen Kopf drauf. Also, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen polarisierend. Für mich persönlich ist die praxistaugliche Anwendung im bewussten Hintreten vor Gott. In Kapitel 7, nach Übereinkunft 7,5, wenn ihr euch übereingekommen seid, so eine Zeit lang zum Gebet widmet, wenn ich ganz bewusst das tue, so sehen meine Frau und ich das oder wir in der Gemeinde sehen das so. Wichtig finde ich, dass das Freiwillige passiert, wie alles in der Gemeinde. Alles. Also dort, wo mal Zwang ausgeübt wird, wird es für mich bedenklich. Alles. Nicht nur das Kopftuch. Und das Ziel ist, dass ich Dinge von Herzen begreife und tue. Und hinterm Symbole bedeutet es jetzt nur mal, also ich habe da persönlich, muss ich sagen, überhaupt keine Probleme, Berührungsängste, irgendetwas. Mir, es fällt dann auf, ob die Wirklichkeit dahinter gelebt wird oder nicht. Und um das geht es. In erster Linie. Gut, der Abschnitt zum Ende kommend, meine letzten 4 Minuten. Es geht um Ordnung, der Abschnitt fängt mit Autorität an, hört auf mit Autorität Christi, Haupt des Mannes. So hört der Abschnitt gleich auf und mittendrin wendet er das, was er ganz am Anfang, meiner Meinung nach allgemein, da streiten sich die Ausleger auch, ist das alles zusammengekommen, ist das allgemein, von meinem Verständnis, er wendet das allgemeine Prinzip, er erklärt mit Schöpfungsordnungen, mit Grundsätzen, die ja immer stimmen. Jetzt legt er das Ganze kapitelweise auf das Zusammenkommen. Wenn sie jetzt zusammenkommt, 11.17, dann kommt ihr nicht zum Schlechteren zusammen. 11.18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, dann hört man doch Spaltungen unter euch sein. 11.20, wenn ihr zusammenkommt, das Herrnmahl esst, jetzt wird das Herrnmahl erklärt, diese wunderbare Stelle, manchmal wahrscheinlich bei euch am Sonntag vorgelesen, Brot und Wein. Es geht immer um Zusammenkommen. 11.33, daher, wenn ihr zusammenkommt, wartet aufeinander. 11.34, bitte esst doch zuerst daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Ganz ein wichtiger Gedanke. Ich komme nicht zusammen zum Gericht, dass mir Gericht aufhält, weil mein Verhalten völlig neben der Spur ist und Gott mich richten muss. Geh mit dir selber ins Gericht, schau, dass die Dinge geklärt sind. Und dann kommt Kapitel 12, der Leib. Da haben wir den Leib ganz kurz abgebildet. Und natürlich, das wäre eine eigene Predigt. Ich habe gesagt, mein Wunsch ist, dass man die wesentlichen Herzstücke begreift, dann erübrigt sich beim Bibellesen vieles weitere ohnehin von selber. Der Toscanini, ein großer Musiker und Dirigent, hat eine Episode niederschreiben lassen. Während einer Probe der Philharmonie im Opernhaus in New York gab der Meister einige erbauende Kritik der Solistin gegenüber. Die Solistin war zu stolz, die Hilfe des Meisters anzunehmen und klärte recht ärgerlich, ich bin hier der Star bei der Aufführung. Toscanini erwiderte recht weise, aber bestimmt, gnädige Frau, bei dieser Aufführung gibt es keine Stars. Wilcox bemerkt dann in seinem Buch, es sei denn, dass die Solistin und alle Glieder des Chores bereit sind, in Harmonie zusammenzuarbeiten. Sonst kann es keine Symphonie geben. Bei der Arbeit der Solistin allein können wir keine Fortschritte machen. Wir alle, von dem Größten bis zum Kleinsten, sollen zusammenarbeiten mit Harmonie und Hingabe. Und das macht er klar. Er zählt alle Begabungen auf. Sprachenreden, ich glaube, erklärt sie, wenn man die Bibel im Kontext liest, auch von selber. Auch da der Ablauf. Also ich habe es erwähnt, ich glaube, das sind einfach Sprachen, sagt er das Wort Glossä, entweder Zunge oder Sprache, aus Apostelgeschichte 2 nachzulesen. Jeder hörte ihn in seiner eigenen Sprache. Mundart, Dialekt, von überall waren sie zusammen. Also ist nicht so schwierig. Und wenn diese Gabe existiert bei euch in Korinth, dann bitte legt es aus. Und dann Ordnung. Also einfach das, vielleicht kann man das Bild mitnehmen, der große Kirchenvater Augustinus hat gesagt, die Gemeinde, egal wo ihr seid, in der Bibelstunde, heute, morgen, ihr sollt als ein Leib funktionieren. Schaut es auch, wenn sie nur am Sonntag als Leib funktioniert. Der Organismus ist immer beständig, nicht nur für 2 Stunden. Und wenn du dir mit deinem Leib, ich trete mir manchmal bei uns auf der Holzterrasse einen Schiefer ein, meine Frau sagt, keine Holzterrasse, Gott sei Dank sind die Kinder nicht mehr klar, aber für die Enkelkinder wird es schwierig, weil die haben so eine Lerche und da immer hast du einen Schiefer. Oder ein Dorn, wie der Augustinus sagt. Was tut der ganze Körper? Alle konzentrieren sich auf diesen Dorn, der gehört jetzt außer. Das sagt nicht das Auge, zahlt mir nicht. Das Knie sagt, heute funktioniere ich nicht. Die Nase sagt, das stinkt mir viel zu viel mit deinen Kasler. Es arbeiten alle zusammen, um das zu beheben, dass der Leib aufgebaut wird, damit alles gut funktioniert. Also wenn man das beherzigt, dieses einfache Bild in der Gemeinde lebt, das Herzstück mittendrin ist der Motor des Hohelied der Liebe. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht, nein, ich lese das so vor. Ich glaube, ich habe das auf Folie. Übrigens, ich habe von Martin einen Stick gekriegt, alle PowerPoint-Präsentationen und ein paar Sachen, die ich digital habe, die tue ich einfach da drauf. Und die Gebetsanliegen für die Mia auch, aber nur die Gebetsanliegen. Da steht, Liebe, über das müsst ihr mal nachdenken, ich kopiere es euch, ohne Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich, Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos, Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wie oft sind Menschen einfach und die Liebe geht verloren. Wahrheit ohne Liebe, ich hab recht, macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen, Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch, Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig, Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Drum ist diese Liebe, das Hohelied der Liebe, das Herzstück vom ganzen Abschnitt. Und ich ende, ich höre jetzt gleich auf. Ich lasse einen Teil einfach weg und hör auf. Ich glaube, so wie einige unter euch, das Reden kommt nur ganz oft vor, der geöffnete Mund der Männer, die Männer müssen den Abschnitt irgendwie studieren und zu Herzen nehmen und leben. Und das Wichtigste, da bin ich eigentlich der Meinung, mit dem höre ich auf, es gilt, die Dinge zu leben, in Abhängigkeit von meinem Herrn Jesus, von der Liebe gehalten, lebe die ganzen Dinge. Wir haben ein Ehepaar, da hat sich der Mann nicht bekehrt. Und die Frau war eine Schwester von einer Familie, die für mich vorbildlich ist, in der gelebten Liebe, in der Harmonie, im Ordnen, Unterordnen und Führen, in der liebevollen Fürsorge der Frau, des Mannes für die Frau. Und der Mann hat uns kennengelernt, zuerst hat er die Gemeinde beim Ausflug kennengelernt, er war so kitschig. Die lächeln alle so freundlich am Sonntag, gell? Immer so ein Smiley und so. Er sagt, ob das echt ist, ob das bei den Christen echt ist. Er hat sich gedacht, ich mache jetzt einfach den Versuch, ich erscheine. Und er hat das Glück gehabt, dass die Schwester und deren Mann, von denen ich gesprochen habe, die wirklich eine ganz nette Familie ist, die früher auch Chaos gehabt haben, vor der Scheidung gestanden sind, da erscheine ich einfach am Montag in der Früh. Dann schauen wir, ob es anders so nett ist wie am Sonntag. Und der hat das dann können, weil er verwandt ist. Jetzt ist er gekommen am Montag in der Früh. Dann hat er sich gedacht, ich komme am Dienstagvormittag. Und dann am Mittwochnachmittag. Und der hat das wirklich gemacht. Und er hat sich bekehrt, weil die diese Liebe gelebt haben. So erzählt er sein Zeugnis. Das war der Grund, dass ich mich bekehrt habe. Ich habe gemerkt, das ist echt. Das ist ein cooles Zeugnis. Viertelstunde, ha? Gönnt uns die.